glaube ich, von Gott erwarte ich auch heute Nachmittag alles. Mein Thema ist, entwickle dein Vater und dein Gottesbild. Also, dass wir Gott uns so richtig vorstellen können, das ist mein Daddy. Und wir sagen durch den Heiligen Geist und durch Jesus Christus, aber lieber Vater. Aber das muss alles entwickelt werden. Jesus hat uns den Vater verherrlicht und dergleichen. Aber das drüber wollen wir heute uns ein paar Gedanken machen. Zum Himmel schaue ich empor, wo man dich preist, im höheren Chor, in einer ganz anderen Stimmung, in einer ganz anderen Verfassung. Ich lade dich ganz herzlich ein, dieses Wochenende ist Pfingsten, der Heilige Geist, ein Teil der Gottheit, wurde ausgeschüttet vor 2000 Jahren und jetzt müssen wir nur noch den Heiligen Geist empfangen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das richtige Gottesbild haben. Gott will unter uns wohnen. Er will uns begleiten, er will uns beschützen. Gott kommt zu uns als Jesus, der Sohn, der Retter und jetzt als der Heiland, oder der Heilige Geist, als der Heiler, der Tröster, der Beistand. Entwickle dein Gottes- und Vaterbild. Eigentlich hat Gott verboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Das ist eines dieser Gebote. Aber nur deshalb, weil es noch keine Offenbarung Gottes gab. Es gab Jesus nicht. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Und es gab noch nicht den Heiligen Geist. Deshalb durften und sollten die Menschen sich kein Bild von Gott machen. Jetzt darfst du dir ein Bild machen. Das ist mein Vater. Vater, im Alten Testament hat niemand Gott Vater genannt, durfte Vater gar nicht nennen. Das war Sünde und Verbrechen. Deshalb wurde auch Jesus gekreuzigt, weil er sagte, mein Vater, verstehst du, Jesus hat unseren Vater groß gemacht. Gott wollte den Menschen nach seinem Bild machen. Und das ist ihm nicht gelungen damals im Paradies. Durch den Sündenfall kam was dazwischen. Und das Ebenbild Gottes wurde zerstört. Und deshalb hat Gott gesagt, mach keine Bilder. Der ganze Bilder, Zirkus, was da unter den Heiden war, die sich Gott vorgestellt haben, das war verboten für die Juden und ist in diesem Gebot fest verankert. Aber jetzt, seit Jesus Christus ist, dürfen wir uns vorstellen, das ist mein Heil. Wenn du siehst Gott nicht, du kennst Gott nicht, ich kenne Gott auch nicht, aber wenn ich Jesus kenne und ich weiß von den Evangelien, er war ein Mensch, so wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Man konnte ihn berühren, man konnte ihn schlagen, man konnte ihn kreuzigen, man konnte alles mit ihm machen. Er war ein Baby oder was weiß ich, er war ein junger Mann, er ging auf dem Wasser, er war Gott in Person. Und jetzt kann ich mir das Bild machen. Und wenn Menschen Gott sehen, dann sehen sie Jesus. Denn er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So, nur nebenbei. Darum, dass das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, ist in Jesus erfüllt. Also, da kannst du gerne Bilder machen von Jesus, in aller Liebe. Verstehst? Jesus ist das Ebenbild Gottes geworden. Er wohnte unter uns und wir haben ihn vernommen als verklärten Helden, Kämpfe und so weiter. Wer Jesus sieht, Halleluja, sieht den Himmel. Und jetzt kommt noch der Heilige Geist, jetzt am Pfingsten dazu, noch viel größer. Gott hat uns sich offenbart in Jesus Christus. Bisher war Gott nicht offenbart. Bis zu der Stunde, bis zur Geburt Jesu und bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes, da war Gott der Unbekannte, der Daseinende. Da ist halt überall. Verstehst du? Aber jetzt, wir wissen, Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus sagt, schau mich an. Schau mich an. Und deshalb Johannes auf der Insel Patmos, er sieht Jesus, diesen Alten, denn er kannte ja Jesus von Fleisch her, von Palästina, als er dort mit Jesus zusammenlebte. Also Gott wollte sich offenbaren in Jesus Christus, also in diesem Spiegel, und jetzt spiegelt Gott wieder. Und wenn du jetzt Jesus siehst, spiegelst du auch, du reflektierst die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist dieser Reflektor Gottes und du bist der Reflektor von Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Wir strahlen auch. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Gottes Wort hat Gestalt angenommen, wurde Fleisch und das geht wie ein roter Faden im Neuen Testament. Deshalb, wir leben nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen Testament und es ist vieles anders. Jesus ist das Gesetzeserfüllung und dazu gehören nicht alle Gebote. Die sind hart, die sind schwer zu verstehen. Und du denkst manchmal, ich muss das erfüllen. Ich muss die Gebote tun. Nein, er hat alles für dich getan. Du musst es nur Jesus annehmen, ihn akzeptieren. Denn wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil im gleichen Moment. Der wird befreit. Der wird erlöst. Und weißt du, was Erlösung ist? So wie die Schöpfung. Und Gott trennte Licht und Finsternis. Und plötzlich, wenn du Jesus angenommen hast, passt du nicht mehr in diese Welt. Bist ein Fremdkörper, bist ein Ausländer, bist ein Flüchtling. Jesus muss ganz schnell abhauen und gucken, dass du so schnell wie möglich weiterkommst. Licht und Finsternis wird getrennt, wenn der Heilige Geist kommt. Also Gott trennte mehrfach in der Schöpfungsgeschichte. Und deshalb, wenn der Heilige Geist kommt, dann passt du nicht mehr in das System der Religion. Du bist in der Freiheit. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da bist du nicht mehr verkorkst. Da bist du nicht mehr eingeengt. Gott wollte, weißt du, dass wir seine Natur widerspiegeln, sein Wesen widerspiegeln, dass wir seine Art widerspiegeln. Und das können wir nur, wenn Jesus in uns ist. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also Gott zu reflektieren. Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann hast du diese göttliche DNS, die göttliche Gene, den göttlichen Virus oder wie wir das auch alles nennen möchten. Weißt du, Gott blies die Menschen an und sie wurden lebendig, sie wurden wirklich ja Kinder Gottes. Und dieser Adam konnte mit seiner Frau im Garten spazieren gehen und sich mit Gott unterhalten. Fantastisch. Und jetzt ist durch die Erlösung, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, wir können überall, wo wir hingehen, spazieren gehen und uns mit Gott unterhalten. Aber, lieber Vater, das konnte kein Jude, das konnte damals bis zur Auferstehung Jesu kein einziger Mensch. Das war ein Frevel, das war Gotteslästerung. Und deshalb, du sollst diese Gebote nicht unbedingt halten, denn du kannst sie nicht halten, denn die sind von Engeln den Menschen gegeben worden und nur Engel und nicht einmal dir haben das gehalten, denn die sind gefallen und haben versagt. So, jetzt haben wir den Heiligen Geist, jetzt haben wir Jesus, jetzt können wir in das Image Gottes, in das Bild Gottes verwandelt werden. Und der Mensch möchte gerne Gott sein, aber ohne den Heiligen Geist und ohne Jesus ist nicht möglich. Darum versuchen die Menschen immer irgendwie den Vater Gott zu imitieren. Wir wollen herrschen und kontrollieren als Menschen. Und das merkst du, der unerlöste Mensch, der möchte sich durchsetzen, sie möchte behaupten, wichtig genommen werden, er ist stolz, arrogant. Wir spielen gerne uns auf als Gurus und wir wollen andere belehren. Schau doch die Menschen an, denn das Göttliche steckt in uns. Aber ohne den Heiligen Geist funktioniert es nicht. Ohne Jesus funktioniert das nicht. Wir möchten über andere bestimmen. Gott, das ist Gott. Verstehst du? Gott hat uns angehaucht und wir haben etwas Göttliches in uns. Aber ohne der Wirklichkeit des Heiligen Geistes ist es nicht möglich. Wir richten andere. Weißt du, warum wir andere richten? Ist, weil wir etwas Göttliches in uns haben. Nur Gott steht zu, Menschen zu richten. Und wir denken, wir sind Gott. Nein. Verstehst du? Wir geben es Gott ab. Er ist der Vater. Er ist der Herr. Er ist der Schöpfer des Universums. Wir wollen, dass uns andere gehorchen. Denkt doch, Kinder, ihr müsst gehorchen, Danke sagen. Und was weiß ich, was wir alles lehren. Und wir wollen, dass die Menschen nach unserer Pfeife tanzen. Das ist das Göttliche in uns. Aber wir können das alles nicht verwirklichen, solange nicht Jesus unser Herr ist. Wir wollen da Dämonen austreiben und so weiter. Ja, wir können das nicht. Wir haben keine Autorität ohne Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und deshalb, wir werden gleich allergisch, wenn wir nicht kontrollieren können, und so weiter, wenn die Leute uns widersprechen, wir werden gleich allergisch, denn Gott möchte auch nicht, dass man ihm widerspricht, verstehst du? Wir haben dieses Wesen, die Art Gottes in uns. Denn der Mensch ist ein Ableger Gottes, sollte so werden wie Gott, das hat der Teufel dem Menschen auch erzählt, der wusste, was da passiert. Und wir sind genauso wie Gott. Wenn die Menschen ihr Wort brechen, wir werden auch böse. Kannst du nicht zu deinem Wort stehen? Dieses Göttliche in uns. Kannst du nicht dein Versprechen halten? Weißt du, der Mensch sehnt sich nach Gott in ihm. Und deshalb ist es so wichtig, wir müssen in das Image und das Bild Gottes verwandelt werden, dass Gott zuerst mal durch die Niedrigkeit in uns Wohnung nimmt und uns beherrscht. Wir suchen und wir erinnern uns gerne an das verlorene Paradies. Weißt du, aber jetzt wachsen nur Dornen und Disteln uns auf den Weg. Wo wir hingucken, nur Schwierigkeiten, nur, ja, das Angst, irgendwo hinzutreten. Die Menschen merken, bald unser Leben ist so schwer. Aber der Herr hat versprochen, ich will euch einen Helfer schicken, einen Tröster, den Heiligen Geist. Halleluja. Und jetzt bist du eine neue Kreatur. Ist jemand in Jesus, in Christus, der ist eine neue Schöpfung. So, wir wollen uns Gedanken machen, was habe ich alles durch den Glauben? Wir sollten den Glauben an Jesus haben, nicht irgendwelchen Glauben, sondern meinen Glauben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wir sollen den Glauben Jesu haben, also nicht einen kirchlichen Glauben, einen religiösen Glauben, einen islamischen Glauben oder einen buddhistischen Glauben oder Allerweltsglauben. Jesus glaubte anders als die Juden. Weißt du, den meisten Leuten fehlt, den meisten Christen fehlt sogar dieser Glaube Jesu. Jesus glaubt ganz anders. Jesus sagt, dass er am Grab vom Lazarus steht, sagt, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mich hörst. Und Vater, danke. Und dann dreht er sich um und sagt, Lazarus, komm raus. In Autorität, er war total anders. Um Anteil am Glauben Christi zu haben, müssen wir sehr viel Gemeinschaft mit Jesus haben. Zum Himmel schaue ich empor. Zweitens müssen wir wechseln und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und des Glaubens überhaupt. Hast du den Glauben Jesu? Weißt du, nicht nur christlichen Glauben oder pfingstlichen Glauben oder welchen Glauben auch immer, nein, den Glauben Jesu. Und das kommt, der Glaube Jesu kommt, wenn wir ein gutes Verhältnis zum Vater haben. Das, wenn wir in Jesus sind, in Christus. Ist jemand in Christus? Er ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Ist das aber nicht, dann stagniert die ganze Entwicklung in uns. Dann bleibt alles stehen. Dann treten wir auf der Stelle. Da ist alles still, passiert gar nichts. Da ist Stillstand. Und dann fangen wir zu sinken, wenn wir nicht den Glauben Jesu haben. Herr, bist du, hat Petrus gesagt, als er auf dem Wasser spazierte. Dann ruf mich zu dir zu kommen. Und solange er auf Jesus schaute, ging alles prima. Aber sobald er weg sah von Jesus, dann begann er zu sinken. Also, den Glauben Christi. Wir sollten den Glauben Christi haben. Und nichts anderes. Nicht nur den Glauben an die Bibel, sondern den Glauben, den Jesus hatte zum Vater. Er sagte, mein Vater, du weißt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Mein Vater. Wir gehen den Weg Jesu. Und wer diesen Glauben Jesu hat, der tut das, was Jesus getan hat. Der redet so, wie Jesus geredet hat. Der handelt so, wie Jesus gehandelt hat. Viele Menschen sind nicht in Christus. Deshalb stagnieren sie es. Entwickle den Glauben Jesu. Dieses Bewusstsein. Gott ist in mir. Gott ist mit mir. Gott ist bei mir. Gott begleitet mich. Und nicht nur Gott, sondern auch der Heilige Geist ist ein Teil der Gottheit. Der Heilige Geist führt und leitet uns. Jesu Glaube. Jetzt lass uns mal ganz kurz nachdenken. Was war der Glaube Jesu? Er glaubt nicht an den Buchstaben. Er sagte, die Alten sagen so und so. Er glaubte nicht an Tradition. Er glaubte nicht an die Vorschriften im Talmud, dass man sich bei jeder Bewegung sich die Hände wäscht und vieles andere mehr. Der Glaube Jesu war an den Vater gebunden. Deshalb auch meine Botschaft, entwickle das Vaterbild Gottes. Gott ist mein Vater. Gott versteht mich. Ich komme von Gott. Ich stamme von Gott ab. So wie in der Bibel heißt es im Stammbaum Jesu und der Adam und der war Gottes. Und der war Gottes. Bist du auch Gottes, dass du das Bewusstsein hast? Gott ist mein Vater. Ich bin nicht ein Kind von meinen Eltern, die haben mich gezeugt, die haben mich gepflegt, die haben mich großgezogen, die haben mich in die Welt gesetzt, aber jetzt muss ich selber auf eigene Füße stehen und mein Bild vom Vater entwickeln. Wer ist dein Vater? Wer ist deine Mutter? Und deshalb hat der Herr auch gesagt, wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Nur nebenbei. Und das, was Jesus tat, seine Worte waren nicht nur biblisch, christlich, religiös, jüdisch oder was weiß ich alles. Nein, seine Worte waren Geist und Leben. Das kam aus dem Geist Gottes heraus inspiriert und die waren aus dem Leben gegriffen. Sehr praktisch. Also, er hat nicht nur irgendetwas für wahr gehalten. Das ist nicht der Glaube. Der Glaube Christi ist nicht nur etwas für wahr halten. Weißt du, so viele Menschen glauben an ein höheres Wesen. Wenn eine Katze auf dem Dach ist, ist es auch ein höheres Wesen. Verstehst du? Es geht nicht, wer wo ist. Nein, der Herr ist der Schöpfer des Universums. Mein Vater, mein Daddy. Deshalb haben wir auch gesungen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Wenn ich alles sehe, das staune ich. Und das hat mein Daddy gemacht. Meine Kinder haben mal Wir waren mit Wohnwagen in Regensburg auf so einer Anhöhe und wir haben draußen campiert und die Kinder spielen draußen und plötzlich kommen wir reingerast, Papa, 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 der liebe Gott hat uns fotografiert, es war ein Blitz, verstehst du, ein Blitz, es aufgerückt, der liebe Gott hat uns fotografiert. Meine Tochter, die erste, die war so klein, spielte draußen, kommt Polizist vorbei, weil auf der Straße spielt, also draußen, keine große Verkehrsstraße, gar nichts. Dann kommt der Polizist und wir gucken zu, was die da macht und fährt mit ihrem Rädchen rauf und runter. Dann fragt der Polizist, ja Kind, wem gehörst du? Dann sagt sie, ich gehöre dem lieben Gott. Und genau das ist es. Wem gehörst du jetzt eigentlich? Denk drüber nach. Den Glauben Jesu Christi, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wem gehörst du? Ich gehöre dem lieben Gott. Du gehörst nicht der Kirche, du gehörst nicht dem deutschen Staat, du gehörst nicht der europäischen Gemeinschaft, du gehörst nicht den Amerikanern, du gehörst nicht den Russen, du gehörst dem lieben Gott. Halleluja, den Glauben Jesu Christi. Und Jesus sagt, ich muss sein in meines Vaters Haus, nicht in den Tempel der Kirche, nein, da wo gebetet wird, wo geglaubt wird, da muss ich sein. Deshalb so wichtig, diese Beziehung, diese intime, persönliche Lebensbeziehung, Liebesbeziehung zum himmlischen Vater. Mit Gott verliebt sein. Meinen Glauben, sagt Jesus, glaubt an mich. Die Beziehung eines wahren Christen ist zu Jesus. Jetzt bitte halte dich fest, du magst schockiert sein. Die Beziehung zu Jesus Christus ist stärker als zum Partner, zum Mann oder zur Frau. Die Beziehung zu Jesus, wenn du diesen Glauben Jesu Christi hast, deine Beziehung ist viel stärker als zu deinem Beruf, als zu deinem Volk, also sogar zu deinem eigenen Leben. Die Beziehung ist viel größer. Du kannst auf alles verzichten, wenn ich dich nur habe, Herr. Das Leben eines wahren Christen hat durch die Herrlichkeit Jesu eine Transformation erlebt. Weißt du, was Transformation ist? Weißt du, plötzlich bist du in einer ganz anderen Sphäre, in einer ganz anderen Welt, lebst für ganz andere Dinge. Auf der Berg der Verklärung, auf dem Karmel dort oben, wo diese große Offenbarung passierte, der Herr hat seine Jünger mitgenommen. Und da lesen wir, und wir sahen seine Herrlichkeit. Er leuchtete plötzlich heller als tausend Sonnen. Und plötzlich ist Moses und Elia da und die unterhalten sich Jahrhunderte, Jahrtausende voneinander entfernt. Die unterhalten sich und unten sitzen die Jünger, wahrscheinlich leuchten sie auch. Bloß sehen sie das alles gar nicht mehr so. Ist ergriffen und dann kommt Petrus, oh Herr, wie berauscht, wie auf einem LSD-Trip. Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich drei Hütten bauen. Die eine, Moses eine und Elia eine. Das war Transformation, Verklärung, Veränderung. Sie waren versetzt an himmlische Örter. Das ist der Glaube Jesu Christi. Nicht nur ich glaube an Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist nur Theorie. 2. Korinther Kapitel 4. Da lesen wir 2. Korinther 4, Vers 3 und folgende Verse. Ist aber unser Evangelium verdeckt? Fragt Paulus die Korinther. Ist unser Evangelium verdeckt? So ist es denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen. Ist das Evangelium verdeckt? Wovon ich heute spreche, das sind alles böhmische Dörfer oder chinesische Buchstaben, verstehst du, oder Hieroglyphen. Denen ist verdeckt, den Ungläubigen. Denn der Gott dieser Welt hat den Sinn verblendet von diesen Menschen, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Jesu Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Ungläubige erleben diese Transformation nicht. Die sagen, wovon spricht er? Spinnt er? Ist er verrückt? Hat er die Welt verlassen? Wo ist er denn? Ungläubige erleben nicht diese Verwandlung, diese Umgestaltung. Weißt du, die Ungläubigen haben ein Problem, wenn ich von Gott rede. Ich denke schon allein beim Abendmahl, meine lieben Geschwister, die meisten Leute verstehen nicht, was Abendmahl ist. Die denken, das ist Krümelbrot und ein paar Tropfen Saft oder Wein. Nein, in dem Moment, wo du das Abendmahl nimmst, da sagt Jesus, das ist mein Leib. Aber das musst du erfassen, diese Verwandlung, diese Transformation. Das ist mein Leib und das ist mein Blut. Das Blut des Neuen Testaments. Jesus ist gegenwärtig. Das ist nicht nur eine fromme Schluckimpfung. Oder, ja, da ist ein Krümelbrot gegessen. Da wird sich nichts verändern. Ich nehme Jesus auf in diesem Krümel, in diesem Tropfen Saft. Egal, ob es viel oder wenig ist. Die Emmaus-Jünger wurden beim Abendmahl sehend, während er das Brot brach, plötzlich erleben sie eine Transformation, eine Veränderung. Das ist Jesus. Das ist Jesus, dieser Auferstandene. Die meisten Christen oder besonders Namenschristen erleben diese Transformation nicht. Diese göttliche Metamorphose. Weißt du, was Metamorphose ist? Dieser Verwandlungsprozess, sehr erleblich. Du nimmst ein Krümel Brot, isst, das ist normal. Nichts Gewaltiges, nichts Weltbewegendes, nichts Besonderes, aber du nimmst Jesus auf. Da ist was dran in diesem Krümel. Metamorphose. Plötzlich bist du in einem anderen Zustand, wie berauscht. Weißt du, aus der Raupe, und wir sind jetzt gerade im Frühling, aus der Raupe, der Larve wird ein Schmetterling. Das ist Metamorphose, diese Verwandlung, diese Transformation. Plötzlich bewegt sich diese Raupe, schlüpft raus aus der Larve und wird ein ganz anderes Wesen. Aber es ist immer noch dieselbe Larve. Vorher hat er nur Kohl gefressen und jetzt fliegt das von Blume zu Blume. Oder der Frosch, diese Kaulquappe im Teich irgendwo. Oder aus unsterblichen Menschen werden Unsterbliche. Diese Metamorphose, diese Verwandlung. Und genau das ist, wovon ich spreche. Wir müssen das erlebt haben, sonst verstehst du nicht, wovon ich spreche. Sonst denkst du, mein Raupenleben, weißt du? Ich verpuppe mich in einem Kokon und dann ruhe ich und schlafe ich weiter. Diese Veränderung, diese große Veränderung. Du hast Jesus gegessen, wenn du das Brot in dir aufgenommen hast. Und deshalb, die meisten verstehen den Leib des Herrn, können den Leib des Herrn gar nicht unterscheiden. Deshalb sind sie krank, deshalb sind sie schwach, deshalb sind sie auch gestorben. Weiter, 2. Korinther 4. Denn wir predigen nicht uns selbst, sagt Paulus, sondern Christus, dass er der Herr ist und wir aber eure Knechte um Jesu willen. Wir sind nur Diener. Wir arbeiten nur für den lieben Gott. Denn Gott, da er sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, hat einen hellen Schein in unseren Herzen gegeben, dass wir erleuchtet worden sind. Das ist Metamorphose, Veränderung, Transformation. Plötzlich sind wir erleuchtet. Es ist Jesus. Ich kann dir erzählen, wo zwei oder drei hier sich versammeln in Jesu Namen, da ist Jesus mitten unter ihnen. Wenn du diese Transformation nicht erlebst, da sagst du, ja, das sind nur zwei, drei Leute hier gewesen. Weißt du, aber plötzlich weißt du, er ist mittendrin, er wandelt unter den sieben Leuchtern. Transformation. Wie ist es passiert? Er hat uns einen hellen Schein in unseren Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde durch die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, durch Jesus Christus. Ich kann gar nicht fassen, diese Weisen aus dem Orient, wo kamen und Jesus anbetete in Bethlehem. Sie sehen in diesem kleinen Knirps Sohn Gottes, Schöpfer der Welt, Heiland und Erlöser. Und sie beten an, sie tun ihre Schätze auf. Verstehst du, das könnten sie jedem Baby schenken. Oder jeder Mutter könnte es gebrauchen. Aber nein, sie erkennen, hier ist der Herr. In dem steckt was drin. Wer Jesus sieht, Halleluja. Und das ist ein Geheimnis, diese Metamorphose. Diese Transformation, wenn du Schwierigkeiten hast, verstehst du, und ich sehe den Johannes auf der Insel Patmos, er hat Probleme, er soll sterben, krepieren und verrecken dort, das wollten da die Römer haben, er sollte weg von der Bildfläche, aber was passiert, er sieht ein Bild, er sieht Jesus und da kann er alles andere verkraften. Geschwister, solange wir Jesus nicht sehen, können wir die Probleme dieser Welt nicht verkraften. Solange wir Jesus nicht sehen, verstehen wir die Welt und das Leben nicht. Er sah Jesus. Und dann konnte er den Antichristen angucken, dann konnte er den falschen Propheten angucken, die Zornschallen angucken, da konnte die Posaunen der Engel, wie die Trompeten, diese Gerichtsengel, da konnte alles angucken. Denn ja, die Zeit, in der wir leben, das 21. Jahrhundert, dass man weder kaufen noch verkaufen, Computerzeitalter, der konnte alles verkraften. Denn er sah Jesus. Und ich sagte ein Geheimnis, Unser Glaube ist nicht nur Theorie. Ich glaube an Gott. Das glaubt der Teufel auch. Und der Teufel kennt die Bibel. Verstehst du? Ich glaube an die Bibel. Deshalb ist es eine dumme Frage, wenn wir die Leute fragen, glaubst du an Gott? Glaubst du an die Bibel? Es geht nicht darum, ob du an die Bibel oder an Gott glaubst. Glaubst du an Jesus Christus? Das ist ein großer Unterschied. Glaubst du an Jesus Christus? Er ist nämlich, durch den wir dann Gott erfahren und Gott erleben, diese Transformation. Wie kommt es zustande? 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Wenn er, Jesus, uns offenbart wird, dann werden wir sein wie er. Und wir werden sehen, wie er ist. Ja. Und wir werden sehen, wie er ist. Verstehst du? Wenn wir ihn anschauen, du kannst ein Bild von Jesus ansehen. Verstehst du? Wir verstehen manchmal die Katholiken nicht und schimpfen auf die Katholiken. Aber weißt, wenn die dieses Turiner Leichentuch sehen, da ist ein Abdruck von Jesus angeblich. Ob das wahr ist, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Aber die sind dann so ergriffen, das ist der Herr. So hat mein Heiland ausgesehen, als er im Grab war. Dieses Schweißtüchlein da, dieser Abdruck. Und deshalb, weißt du, wir verstehen oft die Leute nicht und schimpfen auf die Katholiken oder andere, die dann irgendein Bild haben und dann anbeten. Weißt du, ich habe euch gesagt, ja, vorher war es nicht möglich und es war sogar verboten, sogar Todesstrafe drohte, wenn du ein Bildnis von Gott gemacht hast im Alten Testament. Aber jetzt, du darfst den Herrn ansehen und bist ergriffen. Das ist der Herr. Das ist der Herr. Das ist der Herr. Das ist mein Heiland, mein Heiler, mein Befreier, mein Erlöser, mein Führer und so weiter. Wer ihn sieht, verstehst, er ist plötzlich so wie er. Oh, das, was er war, darf ich auch sein und darf ich auch werden. Diese Beziehung zum Vater, die er gehabt hat, darf ich auch haben. Ich darf auch sagen, aber, lieber Vater, und auch ich darf sagen, und Geschwister, genau das ist, was Jesus am Grab von Lazarus sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Das darfst du täglich sagen, bevor du betest. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst und auch jetzt. Und dann musst du nicht mehr weiter beten, sondern dann drehst du dich um zu deinem Problem und sagst, Lazarus, komm raus. Verstehst du? Dann redest und handelst du in Autorität. Aber zuerst einmal, du musst bewusst werden, Gott hört mich, Gott sieht mich, Gott versteht mich, Gott kümmert sich um mich, Gott handelt, wenn ich rede. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Weißt du, wir müssen etwas lernen. Diese Metamorphose, dieses verwandelt werden, weißt du, entzückt sein, nicht warten, bis ich entrückt werde, nein, wir sollen schon entrückt werden, bevor wir entrückt werden. Versetzt an himmlische Hörter. Ein Efeu zum Beispiel, das ist auf den Friedhöfen, oder wie die Bäume hochwachsen, so ein Efeu ist ein Flachgewächs eigentlich, aber dieses Efeu klettert hoch an den Bäumen, weil es zur Sonne möchte, zum Licht möchte, zum Leben möchte. Und so ist, wir sollen hoch am Wort Gottes hochziehen. Einfach hochwickeln. Mehr von Gott, nur nicht nur so flach auf dem Boden irgendwo rumkrabbeln. Gott will uns verwandeln, Brüder und Schwestern. Uns umwandeln. Aus Sünder sollen Heilige werden. Das ist Metamorphose, Transformation. Aus, ja, Verfluchte, Verdammte, aus denen sollen Kinder Gottes werden. Aus verlorene Söhne, sollen lebendige Söhne werden. Dieser mein Sohn war tot, war verdorben, aber er ist heimgekommen. Halleluja. Ohne diese Verwandlungswunder erlebt zu haben, werden wir niemals den Himmel erreichen. Transformation. Die ganze Natur ist voll von Umwandlungen, von diesen Metamorphosen. Ich denke, dass du das verstehst. Die Kaulquappe wird zum Frosch, zum fertigen Wesen. So eine Kaulquappe, verstehst du, das ist ein Kugelchen und hinten so ein Schwänzchen. Wenn du schon mal eine Kaulquappe gesehen hast. In jedem Tümpel erleben wir diese Umwandlung von Kaulquappe zum Frosch. Ja. Was dort passiert, das auf Menschen übertragen, auf Kinder Gottes übertragen, das passiert mit uns. Wir sind in der Welt und plötzlich werden wir umgewandelt. Da wird so viel Wunderbares geschieht an uns. Und Gott will, dass viele Wunder an dir und mir und uns Menschenkinder geschieht. Eine der wichtigsten Veränderungen bei der Kaulquappe zum Frosch ist, dass plötzlich die ganze Atmung umgestellt wird. Vorher lebt diese Kaulquappe im Wasser. und so weiter. Und jetzt plötzlich kommt es raus und lebt vom Sauerstoff und nicht mehr vom Wasser. Plötzlich hat es Kiemen und atmet. Plötzlich lebt es von ganz anderer Nahrung. Nicht, was im Wasser da unten irgendwo ist, sondern nein. Fängt Fliegen, lebendige Wesen, lebendige Früchte, lebendige Sachen, isst so frisch, frisst so ein Frosch. Weil es eine Lunge hat, jetzt kann es plötzlich atmen. Das hat er vorher nicht. Wir werden verwandelt in sein Bild. Verstehst du das? Die Umstellung von Kiemen zu Lungenatmung, ein ganz komplizierter Vorgang. Auch wir plötzlich haben wir den Heiligen Geist. Halleluja, wir können es nicht fassen. Aus dieser Kaulquappe wird plötzlich ein Frosch. Die Kiemen sind innen liegend und die werden nach außen entfaltet und entwickeln sich plötzlich aus dieser Kaulquappe. Plötzlich wird Atmung ausgelöst, Blutkreislauf. Plötzlich, ja, alles umgeleitet, alles geht in eine andere Richtung. Und auch so, wenn wir jetzt Kinder Gottes werden, Geschwister, da passiert Transformation. Plötzlich geht alles in eine andere Richtung. Das, was uns schaden sollte und das, was uns tödlich war, das ist plötzlich Leben. Das, was wir vorher nicht konnten, das können wir plötzlich. Ich kann atmen. Halleluja. Verstehst du? Da kann ich mich freuen. Die Larve der Froschlurche, der Kaulquappe und so weiter, plötzlich bildet sich das andere rückwärts, braucht man nicht mehr, dann fragst du, wozu habe ich den Blinddarm, verstehst du? Dann fragst du viele Sachen, die brauche ich nicht mehr. Und plötzlich merkst du als Kind Gottes, wenn du mit dem Herrn Jesus wandelst und lebst, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das ist nicht mehr nötig. Und der Herr trennte Licht und Finsternis und der Herr trennte Wasser und Feste und der Herr trennte die Dinge. Nach der Erlösung, auch in der Schöpfungsgeschichte ist die Erlösung schon verwurzelt, verankert und offenbart. Weißt du, da ist zuerst mal eine große Trennung. Geistliche Menschen brauchen plötzlich ganz andere Speise. Die sind nicht mehr zufrieden, das, was unten im Wasser irgendwo auf dem Boden liegt. Sie brauchen lebendige Speise. Plötzlich, diese Kaulquappe hat keine Augen, aber so ein Frosch hat plötzlich Augen, aber da braucht er ganz andere Augen, um zu sehen. Plötzlich hast du eine ganz andere Sicht. Eine ganz andere Ansicht, verstehst du? Als die Kaulquappe im Wasser. Die Natur ist so voller Wunder. Und das, was in der Natur ist, das hat der liebe Gott auch für uns als geistlich vorgesehen und geplant. Dieser ganzen Gestaltwandlung, und plötzlich veränderte er sich und er leuchtete heller als die Sonne auf dem Berg der Verklärung, wo der Geist des Herrn ist. Weißt du, da wird unser sterbliches Leben plötzlich verwandelt. Tod, wo bist du, was willst du, was kannst du mir? Du kannst mir gar nicht schaden. Ich weiß, mein Erlöser lebt. So wie die Kaulquappe ein Frosch wird, so wirst du als Sünder ein Heiliger, verstehst? Plötzlich bist du ein Heiliger. Das ist eine gewaltige Umstellung in deinem Leben. Da wird vieles verdrängt, nicht mehr wichtig genommen, nicht mehr so ernst genommen. Paulus sagt, als ich Kind war, da dachte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich mündig. Diese Umgestaltungswunder, erlebst du dies? Oder hast du schon erlebt, ist mit dir schon sowas passiert? Oder sagst du, wovon sprichst du, Pastor? Weißt du, plötzlich brauchst du eine andere Speise. Das, was du, da brauchst du nicht nur Liturgie, ein bisschen Sing-Sang und ein bisschen Weihrauch. Du brauchst etwas für deine Seele, wo du kauen kannst, nachdenken kannst, in dir selber gehen kannst und auf dem Nachhause, wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Und dann kommt der Philippus, geleitet vom Heiligen Geist, zu dem Kämmerer und sagt, verstehen Sie auch, was Sie lesen, mein Herr? Er sagt, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und du siehst, wie der Heilige Geist arbeitet. Plötzlich spürst du etwas, da ist noch mehr, als was die Leute da erzählen. Wir erleben Veränderung und viele Veränderungen in unserem Leben, wenn wir nur aufpassen würden. Und Gott will uns verändern. Das erste Wunder, das Jesus in Kana oder in seinem Dienst überhaupt tat als Messias, war die Verwandlung von Wasser in Wein. Wasser, dieses Element, das überall auf der ganzen Welt gibt. Verstehst du? Plötzlich wird aus diesem Wasser wird Wein. Ein gutes, wunderbares Getränk. Weiß Gott. Und das ist, wie Gott verwandelt. Gott verwandelt uns von Minus zum Plus. Halleluja. Von Minus zum Plus. Plötzlich merken wir, du, es geht weiter. Es geht weiter. Die Zugvögel, auch sie erleben sowas Ähnliches. Plötzlich ist kein Futter da. Das Wasser sinkt, es regnet schon lange nicht mehr und so weiter. Und plötzlich brechen sie auf zu neuen Dimensionen. Zugvögel ziehen in die Fremde. Auch eine Veränderung und Verwandlung. Weißt du, uns geht manchmal die Freude aus. Der Wein, so wie bei in Kana dort. Verstehst? Stell doch sowas Blödes vor, man macht Hochzeit und man kauft nicht genug Wein. Oder man trinkt zu viel, verstehst du? Und normalerweise dort dauert die Hochzeit 3-4 Tage, fast eine ganze Woche manchmal. Ja, und man hat nicht damit gerechnet. Der Wein geht ihnen aus. Nur die eine Frau, die Mutter Maria, hat es gemerkt. Der Wein geht ihnen aus. Und plötzlich wäre das alles in den Bach runtergegangen, das ganze Fest. Jetzt haben wir nur noch Selters und nur noch Knecke. Verstehst du? Ist aus. Was? Das soll Hochzeit sein? Ja. Und plötzlich, wir brauchen ganz andere Realitäten, ganz andere Wirklichkeiten. Und dann, gut, dass Jesus dabei ist. Jedenfalls ist die Panne sehr gut gemanagt worden. Die Maria geht zu Jesus und dann sagt sie den Knechten, was er euch sagt, das tut. Wie passiert diese Metamorphose? Wie passiert diese Transformation? Verstehst du, wie werden wir verwandelt in das Bild Gottes? Wie passiert das? Wunder. Wie soll das gehen? Weißt du, soll ein perfekter Tag sein und dann diese Panne. Es klappt, wenn man auf Jesus hört. Nicht auf Mutter Maria und nicht auf den Papst oder sonst irgendwelchen frommen Menschen oder einen Rabbi. Was er euch sagt, Leute, was macht hier, wenn es nicht klappt? Was macht man da? Weißt du, man kann improvisieren, aber weißt du, da kannst du viel machen. Der Herr Jesus sagt ganz klar, schöpft Wasser. Auch wenn du es nicht verstehst, wieso, weshalb. Und du siehst, weißt du, es gibt blöde Leute, die erzählen ja, die Leute haben das Wasser getrunken und geglaubt, das wäre Wein. Man kann alles erklären, verstehst du? Oder was war der beste Wein? Der Speisemeister sagt, das war der beste Wein, den es je gegeben hat. Wo hast du das her, Bräutigam? Die Verwandlung. In Jesus steckt die ganze Fülle. Halleluja. Weißt du, nicht nur ein paar Informationen, nein, er gibt uns Schritt für Schritt, zeigt uns, wie es weitergeht, wie es weiter passiert, wie Gott weiterwirkt, wie Wunder geschehen, was er euch sagt. Wir sollen verwandelt werden in das Bild unseres Vaters, in das Bild Gottes. Wir sollen ja sehen, hier ist alles bereit, der Tisch ist gedeckt. Das ist nicht nur, dass wir hungern müssen, nein, der Tisch ist gedeckt im Angesicht unserer Feinde. Wir sollen fröhlich sein und feiern. Er salbt mein Haupt und schenkt mir voll ein. Psalm 23. Er schenkt uns voll ein. Transformation. Gott handelt immer unauffällig. Ich will nur sagen, weißt du, Gott, da kommt nicht gleich ein ganzer Zug, ganzer Waggon vorgefahren und ein ganzer LKW. Nein, der Herr handelt unscheinbar. Er macht so das nebenbei. Im Verborgenen, die füllen die Krüge, das hat keiner mitgekriegt, was da passiert. Und dann läuft einer rüber mit dem Becher zum Speisemeister, hat auch keiner kapiert und keiner beobachtet groß. Aber dann das Wunder. Und das Wunder passierte nicht bei Jesus. Das Wunder passierte nicht bei den Brautleuten. Das Wunder passierte auch nicht durch irgendwelche, auch nicht durch Mutter Maria. Das Wunder passierte, als der Speisemeister schluckt, trank. Und sagte, sag mal, wo kommt das her? Das Wunder passiert, wenn wir genau exakt das tun, was er gesagt hat. Exakt. Nicht zum Bräutigam, lass den Bräutigam probieren, jetzt den armen Kerl, seine Hochzeit geht den Bach runter. Nein, dem Speisemeister, der fürs Essen zuständig ist und Getränke zuständig ist. Und der Herr Jesus lässt sich auch nicht manipulieren. Er sagt, meine Zeit, Mutter, Weib, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er achtet ganz genau auf die Stunde Gottes. Da ist so wichtig, wie werde ich verwandelt? Wie werde ich umgestaltet? Wie werde ich verändert? Wie passiert das Wunder an mir? Es ist wichtig, dass wir in der Zeit Gottes sind. Jesus verblüfft die Menschen nicht mit irgendwelchen Tricks. Nein, er sagt, achtet auf die Zeit. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Auch für uns vielleicht. Wir denken auch manchmal, das und dies muss passieren. Wir sollen auf die Zeichen achten. Und die Juden sagen, ja, lass uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen, dann glauben wir an dich. Steig vom Kreuz runter, dann werden wir an dich glauben. Er sagt, nee, diesem Volk, dieser Generation wird kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen von Jona. Weißt du, was das bedeutet? Schrecklich. Du bist auf dem falschen Dampfer, in die falsche Richtung. Und wir sind alle in die falsche Richtung, im falschen Dampfer. Weg von unserer Berufung. Wir drücken uns und duxen. Wir gehen lieber nach Tarsis, dort ist schöner, in Spanien da irgendwo. Und dann kommt ein großer Sturm. Und mitten im Sturm, wir werden da über Bord geworfen. Angenehm. Sehr schön, verstehst du? Darf ich mal schwimmen? Aber da in diese großen Wellen. Aber in dem Augenblick sagt der Herr, oder sagt uns die Bibel, verschaffte Gott einen großen Fisch. Und weiß dieser Fisch ist auch wieder so ein Symbol. Die Christen, die hier bei uns durch die Gegend fahren, weißt du, mein Nachbar hat gefragt, ob ich im Angelverein bin, weil ich hier auch so einen Fisch habe. Oder ist das so ein Zeichen für den Angelverein? Und dann sagte meine Kollegin, die hat auch so ein Zeichen, da wollte ich schon gerne wissen, könnten Sie mir sagen, was das Fisch, dieser Fisch hinten am Auto bedeutet? Und da habe ich gesagt, das ist ein Zeichen für Christen und Jesus und Christus. Christen erkennen sich an diesem Zeichen, am Fisch. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, was der Fisch bedeutet, verstehst du? Die tragen Fischabzeichen und Fisch am Auto oder was weiß ich, wo sie auch haben. Aber das hat eine Botschaft in sich. Dem Volk wird kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen von Jona, dieser Fisch, der einen verschluckt und dann nach ein, zwei Tagen irgendwo ausspuckt, weil es Bauchschmerzen hat. Und genau an der Stelle, wo er weggegangen ist, weißt du, dieser Fisch, Jesus Christus, verschluckt uns. Entschuldigung, dieser Fisch, ein Zeichen für Jesus, verschluckt uns. Und irgendwann sagt er, hau ab. Und jetzt lauf selber, jetzt tu das, was du tun solltest und musst. Wenn Gott etwas verwandelt, verändert und so weiter, dann bringt er uns zuerst an den Punkt, wo wir abgehauen sind. Wo wir den Herrn verlassen haben, wo wir dem Herrn Rücken gekehrt haben. Geh zurück und jetzt nimm deine Füße und deinen Arm und geh nach Ninive. Wenn Gott etwas macht für uns, das ist immer bis ein Wunder. Aber es ist kein Wunder. Es ist ein Weg, eine Führung. Und der Herr macht das. Der spuckt uns dann an dem Platz aus, wo wir weitermachen können. Und sagt, so jetzt geh und predige. Gott ist ein Gott, der uns umwandelt, umformt, der uns weiterbringt, ohne große Kommentare. Es wird kein anderes Zeichen geben als das Zeichen von Jona. Und jetzt musst du dieses Zeichen akzeptieren. Wir müssen, und das, so passiert die Transformation, diese Metamorphose, indem wir das tun, was er uns sagt. Diese Raupe verpuppt sich in einem Kokon und es muss stillhalten so lang, bis einfach die Zeit ist, jetzt raus. Jetzt musst du raus. Und da, weißt du, in diesem Kokon wachsen dir Flügel, wachsen dir viele andere Dinge. Du bist immer noch das, was du warst, aber plötzlich wird's hier zu eng. Raus, raus, raus. Und dann schlüpfst du aus dem Ei. Der Herr lässt sich nicht drängen. Verstehst du? Die Zeit muss reif werden, auch für viele Dinge in unserem Leben, für unsere Berufung, für unsere Befähigung. Es geht nicht gleich sofort. Nein, der Herr geht nicht auf jede Not sofort ein. Oh Herr, hilf! Mein Bruder Lazarus ist krank, der stirbt bald. Der hat 40 Fieber. Weißt? Und Jesus erhört auch nicht jedes Gebet. Bitte sei nichts, erschreck nicht, was ich dir sag. Weißt du, er hat seinen Plan, seinen Weg. Er kommt nicht gleich, wenn wir ihn rufen. Er hat seine Methode, seine Prinzipien. Es wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona. Wie verwandelt uns Gott diese Transformation? Er will uns helfen. Und er wird uns helfen. Und er kommt nicht zu spät. Auch wenn wir denken, aber Herr, das ist jetzt wirklich zu spät. Der stinkt schon, der Kerl. In der Sonne Palästinas. Er wird dir helfen, aber nicht so, wie wir es gerne wollten. Weißt du, auch die Jünger, die wollten auch, oh Gott, jetzt diese hungernden Leute, die müssen gespeist werden. Und die haben gedacht, jetzt gehen wir schnell zum Bäcker und kaufen wir was. Nein, sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Und so sehen wir, wir werden verwandelt. Wir werden plötzlich, wir erleben die göttliche Kraft und das göttliche Wesen in uns, das plötzlich aus wenig viel wird. Da kommt der kleine Bengel mit 5 Broten und 2 Fischen. Und das vermehrt der Heiland und das erleben die Jünger. Und die Jünger dürfen das austeilen. Petrus sagt, das gibt's doch nicht. Wir haben nur 5 Brote gehabt. Wenn du mit dem Heiland lebst und wandelst, erlebst du Transformation. Du stehst da und sagst, sowas gibt's nicht. Unfassbar. Ist nicht möglich. Da steht auch der Arzt nachher und sagt, ich weiß gar nicht was, also ich habe keine Erklärung. Es gibt anscheinend noch Wunder. Und Tausende sind satt geworden und dann blieben 12 Körbe noch übrig. Jede Verwandlung, jede Segnung hat immer mit uns zu tun, dass wir baff sind. Wir sind baff. Die Israeliten mussten lernen, Gott zu gehorchen. Die sind 40 Jahre lang mit Manna versorgt worden, aber die mussten jeden Tag außer am Sabbat rausgehen und ihr Manna draußen vor der Tür sammeln, vom Lager. Sie mussten rausgehen, weil Gott trägt uns nichts nach. Wir müssen selber was tun und sie mussten für jeden Tag extra sammeln, aber Herr, kann man das nicht auf Vorrat einsammeln? Weißt du, sie wollen praktisch sein, ja, für eine ganze Woche. Nein, jeden Tag extra. Sie mussten immer wieder regelmäßig hinausgehen. Weißt du, so handelt Gott, so verändert uns Gott. Jeden Tag regelmäßig beten, jeden Tag regelmäßig Gottes Wort hören, jeden Tag regelmäßig dies und jenes tun. Und dann entdecken wir Gottes Wege. Martin Luther hat einmal gesagt, wir sollten so arbeiten, als alles Beten nicht nütze und so beten, als alles Arbeiten nicht nütze. Also total, verstehst du, mit einer totalen Hingabe. Die Tat muss das richtige Maß, die richtige Dosierung haben. Nicht nur beten, der Herr macht's, der Herr macht's, der Herr macht's. Nein, auch arbeiten, auch tun. Und nicht nur arbeiten, nein, auch das, uns Zeit nehmen zum Beten und zu sammeln, aus der Stille heraus zu handeln. Das Wunder passiert, wenn wir das getan haben, was er gesagt hat. Die Krüge müssen voll werden mit Wasser und überlaufen. Und dann der Speisemeister muss es kosten. Wenn Gott etwas tut, dann tut er nicht nur, was er etwas so für sich tut. Nein, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, er will sich verherrlichen. Aber, lieber Vater, mein Vater, er will sich verherrlichen als dein Herr, dein Gott, dein König, deine Majestät. Er will sich verherrlichen. Er wirkt an uns. Zuerst wirkt er in uns und dann wirkt er an uns. Und dann wirkt er durch uns. Das ist die Arbeitsweise Gottes. Ganz einfach. Wer nur einen Götzen, einen Gott dient, verstehst du, der wird bald frustriert sein. Nein, Gott will an uns arbeiten, in uns arbeiten und durch uns arbeiten. Viele Menschen denken, wenn nichts passiert, das liegt an der Gemeinde, die sind nicht geistlich genug, die beten nicht. Oder der Pastor, der studiert zu wenig, der ist zu wenig Gott hingegeben. Oder die Geschwister, die loben den Herrn viel zu wenig und so weiter. Da suchen sie überall die Fehler. Aber der Fehler liegt nicht bei anderen, sondern immer bei uns selbst. Der Fehler liegt immer bei uns selbst. Weißt du, wir sollten auf Gott hören, was er mir zu sagen hat, nicht den anderen. Und wenn du die Predigt hörst, hör nicht die Predigt für die anderen. Weißt du, heute verkaufen wir keine Kassetten als solches, aber früher haben wir Kassetten noch verkauft, da haben Leute Kassetten gekauft, für meinen Mann, der muss es hören. Und dann legen sie auf dem Nachttisch rein und verstehst du, und er muss diese Kassette hören und sogar schon einen Knopf eingedrückt, dass er nur noch starten muss. Nein, Gott will zu dir, zu mir, zu uns reden, ganz persönlich, individuell. Wir sollen verändert werden. Im Anschauen seines Bildes, wir werden mehr und mehr verklärt. Ich bin böse. Und ich will was ich beobachtet habe, ich habe in Heilbronn einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der so einen Köder gehabt mit so, weißt du, der Hund hat so ein Gesicht gehabt, da hing die Schnauze runter. Ich weiß nicht, was für eine Rasse das war. Auf jeden Fall, wenn ich dann den Hund angeguckt habe und den Bruder angeguckt habe, beide haben fast ähnlich ausgesehen. War ein Problem war, der ist so mit dem Hund so verwachsen gewesen, jeden Tag dreimal spazieren gegangen und am Schluss hat er so ausgesehen wie der Hund. Verstehst du? So das Gesicht hing runter und hat sich auch so reagiert wie sein Köter. Ich sag dir, sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Der Umgang prägt uns. Der Hund hat den Mann geprägt. Der lebte für den Hund. Ich glaube, der schlief sogar bei dem Hund irgendwo. Also der Hund war in der Wohnung und er war für den Hund da. Mein Hund, den darf das gar nicht anrühren. Und so ist, wenn du mit dem Herrn gehst, du wirst verwandelt, wenn du viel ihn anschaust, meditierst und nachdenkst, du wirst verwandelt in das Bild des lebendigen Gottes. Und du siehst so aus wie der liebe Gott. Halleluja. Hängt auch dein Gesicht so runter in Liebe. Gott ist schön. Glaub mir das. Ich bin durch die Welt gegangen, haben wir gesungen. Und ich habe die Menschen gesehen. Sie suchen früh und spät und so weiter. Und weißt du, mit wem du umgehst? Deshalb sagt die Bibel, sitzt nicht da, wo die Sünder sitzen, die Ungläubigen sitzen, die Gottlosen sitzen, die fluchen und so weiter. Dein Umgang bestimmt die Art und Weise. Wenn du viel in der Gemeinschaft mit Gott bist, wirst du Visionen haben, wirst du Gesichter haben, wirst du Träume haben. Dir wird Jesus begegnen auf Schritt und Tritt. Ich habe wunderbare Zeugnisse schon gehört von Menschen, die gebetet haben. Die waren so im Heiligen Geist. Sie spürten die Nähe Jesu. Herr, du bist da. Aber ich sehe das nicht. Aber du bist doch da. Deine Realität, deine Wirklichkeit. Und plötzlich sind wir in einer ganz anderen Sphäre versetzt. Der Herr war da. Hier ist der Herr Jesus, verstehst du? So wie andere Geister und Gespenster sehen und merken, wenn du viel mit dem Heiland umgehst, merkst du, der Herr ist da. Und du redest mit dem Herrn. Wenn du diese Transformation nicht erlebt hast, ist dein Beten für die Katz. Ist alles umsonst und vergeben. Da bete ich zu der Decke, verstehst du? Höchstens kommt ein Krümel runter. Vom Putz. Weißt du, du redest total anders, wenn du weißt, der Herr ist hier. Ich plappere nicht nur Worte, verstehst du? Oder stehe an der Klagemauer wie der Jude. Oder was weiß ich. Oder Fromme im Tempel, die dann, oder in der Kirche einfach Weihrauch versprühen. Das riecht ja wunderbar. Aber, weißt du, die Gegenwart des Herrn. Und unser Herr Jesus Christus ist nicht nur ein Pannenhelfer und Nothelfer, nein. Er ist unser Gott. Aber gerade in der Not erlebst du Gott manchmal. Der Herr ist da. Der Einzige, der mir helfen kann, der mich versteht, der sich um mich kümmert. Der Herr ist da. Halleluja. Aber dieses kannst du permanent. Diesen Glauben Jesu. Na, weißt du, nicht nur den Herrgottsglauben, den Allerweltsglauben. Nein, den Glauben Jesu. Jesus wusste, mein Vater hat alles geplant. Mein Vater hat alles unter Kontrolle. Mein Vater sieht alles. Und alles sind Zulassungen von meinem himmlischen Vater. Das sind gewaltige Dinge. Bevor Gott etwas tut, etwas an uns wirkt, lässt uns zuerst einmal arm werden, klein werden, schwach werden. Aber dann in diesem allem, wir lassen alles hier, das interessiert mich nicht mehr. Herr, wenn ich dich nur habe. Und plötzlich ist dir vollkommen egal, was passiert, was geschehen ist. Du bist so voll von der Herrlichkeit Gottes. Und das kann man niemand erklären. Wenn ich das versuchen würde, ich könnte es vielleicht sagen. Verstehst du? Aber ist vollkommen egal, ob du es verstehst oder nicht. Hauptsache ich verstehe es. Hauptsache mir nützt es was. Hauptsache ich habe was davon. Und deshalb, ich möchte dich nur ermutigen, erlebt das. Weißt du, du erlebst vielleicht Dinge, das frustriert dich, das macht dich fertig. Aber Gott sagt, ich will, dass du mich kennenlernst, dass du ja die Fülle meines Geistes erlebst, dass du aber lieber Vater sagst, von Gott begeistert bist. Das ist dann vollkommen egal, wie die Umstände sind. Und deshalb, wenn ich dich habe, interessiert mich nicht für Mann und Frau und Kind und Kegel. Schau dir Christen in der Reformationszeit oder auch die frühen Urchristen, die haben alles verlassen, denen war vollkommen egal. Verstehst? Weil sie Jesus hatten, um Jesu willen. Auch ihr Leben war vollkommen wurscht. Egal, was jetzt mit meinem Leben passiert, es geht weiter in der Ewigkeit. Und sie wurden wilden Tieren vorgeworfen, sie wurden gekreuzigt, sie wurden gesteinigt, sie wurden, was weiß ich, auf der Insel Patmos verbannt. Und gerade auf der Insel Patmos sieht er Jesus, der gute Mann. Halleluja. Und dann ist das Böse nicht mehr böse. Sie erleben diese Verwandlung. Du erlebst eine Verwandlung, da ist das Schwache nicht mehr Schwachheit, dann ist das Kleine nicht mehr klein, da ist das Große nicht mehr groß. Das alles steht alles auf dem Kopf. Du erlöst mich von dem Bösen. Das ist die Erlösung. Du erlebst es durch diese Transformation. Diese Hülle schmeißt du weg. Du hast mir das Bild geschickt mit der Taube, wo er dann den kleinen Vogel ausgebrütet hat. Dann trägt die Mutter oder der Vater, wer es ist, die Schale weit weg, dass du es gar nicht mehr siehst. Und dann ist der kleine Vogel da. Der kleine Spatz. Dieser Schmetterling schüttelt es ab, diesen Kokon, und sagt, nee, das ist nicht mehr meine Welt. Meine Welt ist ganz was anderes. Die schönen Blumen. Bevor Jesus handelt, wir müssen zuerst mal selber ein paar Sachen erledigen. Füll die Krüge mit Wasser und gib das Wasser dem Speisemeister. Lass mal den Speisemeister kosten. Viele glauben an Märchen oder irgendwelche Taschentricks. Nein, ich glaube an Wunder, dass Gott ein Wunder an mir vorbringt, wenn ich das tue, was er mir sagt. So einfach. Wunder passieren, wenn wir Gott gehorchen, Jesu Anweisungen hören, verstehen. Aber verstehen ist das sowieso so ein großes Wort. Meistens muss ich sagen, ich verstehe die Gedanken Gottes nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich kann es gar nicht fassen, weil es viel zu hoch ist. Denn seine Gedanken sind nicht meine Gedanken und seine Wege sind nicht meine Wege. Ich kann es nicht fassen. Aber ich tue es trotzdem. Diese unfassbare Fakten. Achte drauf. Verstehst du, achte drauf. Ich weiß nicht, wir sollten nicht so sehr auf die äußeren Dinge schauen. Der stinkt schon. Aus dem wird nichts. Verstehst du? Nein, bei Gott werden sogar Stinkende lebendig. Achte nicht auf das Negative. All die Wunder der Bibel passieren nicht von selbst, sondern erst, wenn ein gewisser Preis von den Einzelnen bezahlt worden ist. Ich will nur ein paar Wahrheiten schnell sagen. Weißt du, wir sollen verwandelt werden in das Image Gottes. Erst wenn wir das getan haben, was Gott uns gesagt hat. Eine große Hungersnot ist dort im Nahen Osten. Und dann kommt der Prophet Elia zu einer Witwe nach Sarepta. Und die sammelt Holz und fragt der Frau, was machst du da? Ich sammle Holz und ich werde mir jetzt das letzte Mahlzeit, Henkersmahlzeit herrichten für mich und meinen Sohn. Dann sagte er, prima, back einen Kuchen. Und dann sagt sie, ja. Und dann sagte er, bring auch mir ein Stück Kuchen und bring mir zuerst ein Stück Kuchen. Komisch, aber weißt du, unser Glaube wird herausgefordert. Wir sollen nicht irgendetwas glauben, sondern den Glauben Gottes haben, den Glauben Jesu haben und den Glauben des Heiligen Geistes. Verstehen wir das, was er euch sagt? Und dann diese Frau opfert sich und die Frau bringt, obwohl sie selber nichts hat, bringt sie ein Stück Kuchen für den Propheten Elia, der draußen da vor der Stadt irgendwo sitzt. Und da passiert, dass sie 18 Monate Öl und Mehl hat. So ist, wie Gott uns versorgt. Weißt du, du möchtest die Versorgung Gottes in deinem Leben haben. Das ist nämlich verwandelt werden in sein Bild. Du möchtest, dass das Überfluss in deinem Leben ist, aber du musst den Preis bezahlen. Alle Menschen der Bibel haben in bestimmten Maß einen Preis bezahlt. Gottes Wunder kann man nicht kaufen, ganz klar. Aber Gottes Wunder werden bezahlt durch Gehorsam, durch Treue. Gottes Wunder werden bezahlt durch Geduld. Gottes Wunder werden bezahlt durch Hingabe. Gottes Wunder werden bezahlt durch Liebe. Gottes Wunder werden bezahlt durch Stille. Ja. Gottes Wunder werden bezahlt durch Vertrauen, die aus dem Herzen kommen. Sind wir bereit? Wir sollen dieses Wunder der Verwandlung sein. Wir sollen erleben, oh Herr, hier ist gut sein. Hier ist gut sein. Gott ist nicht am Wein interessiert. Und Gott ist auch nicht am Mehl interessiert und Brot interessiert. Gott ist an uns interessiert. Halleluja. An uns. Du bist das Objekt der Verwandlung. Wir sind es, nicht irgendwelche Gegenstände. Gott will bei uns alles auf den Kopf stellen. Transformation, Metamorphose. Das sind diese Gedanken, die wir hier im Raum gestellt haben. Weißt du, Gott will unsere ganzen Gedanken verändern, dass wir anders denken, anders ticken, eine andere Einstellung haben, andere Erwartungen haben. Mein Vater, aber lieber Vater. Die Krüge wurden zuerst einmal gründlich geleert und dann wurden sie gefüllt. Bevor Jesus Kranke heilte, hat er zuerst mal den Tempel gereinigt. Weißt du, Gott wirkt zuerst mal Reinigung, er schied Licht und Finsternis. Er trennte Wasser und Feste. Er heiligt uns zuerst einmal. Und das ist, du erlebst Gott. Und das, der Herr Jesus sagt, oder in der Bibel steht, dass Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das ist möglich, Brüder und Schwestern. Das ist möglich, heilig zu werden. Aber da brauchen wir eine Transformation. Das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn ich heute Nachmittag mein Leben anschaue, was ich vor 50 Jahren, als ich Christ wurde, oder ja, über 50 Jahre, wo ich gläubig bin und Jesus nachfolge, und heute, ich bin nicht derselbe. Ich bin nicht derselbe, nicht nur, dass ich als Mensch reifer und mündiger geworden bin, nein, auch geistlich. Früher war ich enthusiastisch, immer Feuer und Flamme, jawohl, 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 ich mach's, ich gehe auf die Straße, ich missioniere. Und plötzlich sagte der liebe Gott, bleib ruhig. Bleib ruhig. Verstehst du? Und dann als Prediger bin ich in Stuttgart, verstehst du? Dann kommt ein älterer Bruder, zu dem der liebe Gott spricht. Und dann sagt, Bruder Matutis, ich habe ein Wort vom Herrn für dich. Und ich nehme nicht alle Worte, die die Leute zu mir vom Herrn erzählen. Mein Herr kenne ich gut. Und ich brauche da nicht Kommentare von irgendjemand, wo mir was erzählen und mich vollquatschen mit Offenbarungen, Visionen und Träumen. Aber dieser Bruder steht und dem laufen Tränen. Ein 80-jähriger Bruder, dem laufen Tränen und sagt, Bruder, mal tut es, der Herr hat zu mir gesprochen. Und ich wusste, Otto, der Herr hat wirklich zu dir gesprochen. Sag mir, was los ist. Und dann sagte, Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Ich habe Bibelstunde gehabt, Jugendstunde gehabt, Gebetsstunde gehabt, Straßenmission, Gottesdienst, Nordienst, Gottesdienst. Zerarbeite dich in der Menge deiner Wege, du tust viel. Aber weißt du, mach mal Pause. Streich die Hälfte der Dinge zurück, was nichts bringt, was Zeitverschwendung ist, was menschlich ist, und nur Leute zu unterhalten, Leute nur hinter den Leuten herzurennen. Kommen Sie in meine Versammlung oder dann einladen, verstehst du, anrufen, wo sind Sie, was haben Sie gemacht letzte Woche? Und Gott hat mir gezeigt, du sollst dich nicht mehr für Leute interessieren, du sollst dich viel mehr für mich interessieren. Und wenn du dich für mich interessierst, dann tust du auch für die Leute was. Weißt du, Gott verwandelt uns. Und wenn ich heute anschaue, ach, ich bin lässig, bin faul. In aller Liebe. Weißt du, ich genieße die Freude am Herrn. Ich freue mich. Ich halte diese Predigt nicht für euch, sondern für mich selber. Weil ich muss verwandelt werden. Ich brauche diese Transformation, diese Metamorphose. Sonst läuft nichts in meinem Leben. Sonst gehe ich leer nach Hause und habe nur Selters getrunken, kein Wein. Verstehst du? Und mein Magen knurrt. Weißt du, wenn du diese Verwandlung erlebst, dann bleibt nichts mehr beim Alten. Du bist neu eingekleidet, neu ausgerüstet, neu motiviert. Dann hüpfst und springst und jubelst und jauchst. Und zwar ganz anders. Nicht, jetzt habe ich was gewonnen. Nein, ich habe was verloren. Aber dadurch, dass ich verloren habe und losgelassen habe, bin ich reicher geworden, ruhiger geworden, lässiger geworden. Wenn wir aus Wasser Wein herkriegen wollen, müssen wir den Weg Gottes gehen und den Weg Jesu gehen. Meinen Glauben, nicht den Herrgottsglauben, meinen Glauben, den Weg des Heiligen Geistes gehen. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Den Weg der Offenbarung gehen. Ich brauche ein Rhema-Wort, dass der Herr zu mir redet. Und wir werden erst verwandelt, wenn Gott zu uns geredet hat. Der Pastor kann so viel reden, Brüder und Schwestern können so viel quatschen und erzählen. Verstehst du, und richten. Denk an die Freunde Hiobs. Die bringen nichts fertig, verstehst du? Für die muss man am Schluss noch beten und sie segnen. Der Herr muss zu einem reden. Und zwar, weißt du, was das Reden war? Als der Hiob sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er ist verwandelt worden. Er hat das Doppelte wieder zurückbekommen vom Herrn. Solange wir den Auftrag noch nicht ausgeführt haben, noch nicht das alles getan haben, was der gesagt hat, wir werden nicht dorthin kommen, wo wir sein wollten, möchten und sollten. Du brauchst also zuerst einmal die Freigabe vom Speisemeister. Das ist ein toller Wein. Bräutigam, komm mal her, wo hast du das her? Erklär mal das. Weißt du, erklär. Und du kannst nicht erklären. Weißt du, der Speisemeister wird gesagt haben, ihr seid doch alle verrückt. Ihr glaubt nur an Gespenster. Das soll Wasser mal gewesen sein und jetzt ist Wein? Ja, doch. Wir wissen das, was da passiert ist. Und wenn Gott ein Wunder tut, und Gott tut Wunder, und Gott ist ein Wundergott, dann weißt du ganz genau, das ist wirklich ein Wunder gewesen. Das habe ich da erlebt. Ich habe es gesehen. Ich habe selber geschöpft und das Wasser getragen. Und ich habe gesehen, wie der Knecht oder der Diener da Wasser aus dem Wasserkrug geschöpft hat und diesen Becher dem Speisemeister gebracht. Ich war dabei. Das ist ein Wunder. Und da muss man keine Wunder mehr erklären. Und da gibt es auch keine Erklärung mehr. Du musst dabei gewesen sein, wo das alles passiert ist. Und dann, du musst den Speisemeister mit einbeziehen, diesen Chefkoch. Und der sagt, sag mal, Bräutigam, erzähl mal, wo kommt das her? Diese Metamorphose, diese Umwandlung passiert erst, wenn wir Jesus gehorchen. Sonst kannst du noch lange warten und wird nichts passieren. Weißt du, wir müssen Jesus gehorchen und unsere Hemmungen und Zweifel austragen, unsere Blockaden austragen und überwinden und dann ablegen. Aus dieser Kaulquappe muss ein Frosch werden, endlich mal. Wir brauchen dieses Wunder an uns selbst. Wir sollen nicht mehr nach irgendwelchen menschlichen Verhaltensmustern uns verhalten. Nein, Gott muss ein Naturwunder, ein Schöpfungswunder vollbringen. Und wenn ich bei mir im Teich angucke, diese Kaulquappen, dann sage ich, Mensch, und aus euch sollen mal Frösche werden? Das gibt's doch nicht. Verstehst du? Aus euch? Ja. Du verstehst nicht. Auch die Raupe versteht nicht, wie das funktioniert. Wie das so vor sich geht. So alles so automatisch. Und ich sage dir noch ein Geheimnis, und dann komme ich langsam zum Schluss. Wir werden verwandelt in das Bild Gottes, zu Kindern Gottes, Söhne und Töchter Gottes, und zwar automatisch. Da musst du nicht so Klimmzüge machen, ich bemühe mich, ich versuche es, ich streng mich an. Oh, Herr, hilf! Nein! Es passiert automatisch, wenn es soweit ist. Nach 3 Wochen? Nach 30 Jahren? Es passiert automatisch. Ja, aber, Herr, da passiert so viel schief, so viel Negatives. Weißt du, nein! Lass dich nicht treiben. Der Teufel ist ein Hetzer. Schneller, 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 spring. Nein, du kannst warten. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja. Und plötzlich wird aus der Raupe ein Schmetterling. Beobachte. Geh mal ein bisschen im Garten oder im Wald oder sonst wo. Geh an den Teich und beobachte diese Kaulquappen da. Das sollen Frösche werden. Das Wunder ist wichtig, dass es passiert. Diese Metamorphose, diese Wiederherstellung. Und zwar diese Wiederherstellung ist, dass wieder die Harmonie da ist mit dem Schöpfer. Und es ist soweit und jetzt passiert es. Glaub einfach an den Herrn Jesus Christus. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet selig werden. Egal, auch wenn es noch 20 Jahre dauert. Aber nach 20 Jahren gibt es eine Veränderung. Glaub mir das. Das kann ich dir schriftlich geben. Diese Transformation, dass aus Fleisch plötzlich Geist wird, aus Tod plötzlich Leben wird. Warte mal ab. Das Gesetz ist schwach. Das Fleisch ist schwach. Aber die Gnade, der Heilige Geist ist stark. Das setzen sie durch. Warte ab. Gott tut Wunder. Du betest. Und weißt du, der Teufel wird mir sagen, komm, vergiss dein Gebet, es wird nicht werden. Und ich sagte, doch, du betest weiter und weiter und noch weiter. Und du lebst im Glauben Jesu. Als Zeichen von Jona, verstehst du? Passiert nichts. Der Sturm wird da, es wird schlimmer und es wird, ach komm. Und plötzlich geht die Geschichte weiter. Der Glaube Jesu. Jesus suchte ständig das Angesicht seines Vaters. Such weiter das Angesicht des Vaters, das Angesicht Gottes. Regelmäßig sprich mit ihm. Erkenne den Willen Gottes, finde die Wünsche Gottes für dein Leben heraus. Sage das, was Gott sagt. Widerspreche Gott nicht, zweifle nicht an seine Worte. Gott will immer das Beste und das Gute für seine Kinder. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns das Beste geben möchtest. Du bist unser Vater und du hast gute Gedanken. Du hast nicht Gedanken des Leides, des Todes oder was weiß ich, der Krankheit. Nein, du hast positive Gedanken über deine Kinder. Und ich lobe dich und ich preise dich. Halleluja. Wir werden eines Tages leuchten und strahlen wie die Sterne. Wir werden eines Tages bei dir sein und wir werden verwandelt werden. Aus der Raupe wird Schmetterlinge, aus den Kaulquappen werden Frösche. Halleluja. Das, was unter dem Wasser ist, was unmöglich ans Land gehen könnte, das ist möglich, Herr. Und das, was nur kroch und krabbelte, das wird fliegen, unvorstellbar. Aber diese Transformation hast du für unser Leben vorgesehen. Ihr werdet sein. Ihr werdet sein, wie der Vater im Himmel ist. Und wir werden heilig sein, wir werden gerecht sein, wir werden gottselig sein, wir werden fröhlich sein. Halleluja. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Halleluja. Ich danke dir, Vater, für dieses wunderbare Bild. Wir werden verwandelt. Wir werden verwandelt in das Image Gottes. Aber, lieber Vater. Amen.